لن يمروا ما يذنى كان القهارة، فإن عبروا على جثة لا خيارة، باش نعيشوا رجالة باش نعيشوا أحرار، باش نعيشوا قولوا للحكومة نو بصران.
Clay Bibichi, ein tunesischer Rapper. Und um Tunesien, da dreht sich's heute auch hier im Global-Lokal. Wir sprechen über verschiedene Projekte im Land. Eine Gesellschaft, die auch in Tunesien aktiv ist, ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und Falk hat sich mit Herrn Schmitz-Hoffmann unterhalten über diese Gesellschaft.
Können Sie ganz kurz erläutern, was ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit?
Die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist die Durchführungsorganisation der Bundesregierung, die im Wesentlichen die Entwicklungsprojekte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Entwicklung in den Entwicklungsländern und Schwellenländern durchführt.
Was haben Sie da für einen Ansatz?
Ja, in der Regel verfolgen wir ein Viereck der Entwicklung. Das eine ist, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen fördern. Das zweite ist die Förderung von Bildung und entsprechenden quasi menschlichen Kapazitäten, um sich tatsächlich weiterzuentwickeln. Der dritte Bereich sind Technologien und Innovationen und letztendlich viertens Innovationen. Gerade die beiden letzten Bereiche können wir nicht alleine machen mit staatlichen Geldern. Hier brauchen wir Kooperation mit der Wirtschaft.
Und wie läuft diese Kooperation denn so, auch insbesondere vielleicht hier in der Region Mecklenburg-Vorpommern, Rostock?
Ja, wir laden Unternehmen ein, mit uns in den Dialog zu treten, um zu schauen, wie wir mit den Programmen, die wir für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchführen, da gibt es zum Beispiel Develop. ppp.de, kann man sich auch auf der Internetseite angucken. Hier gibt es entsprechende Mischfinanzierungen, wo Bundesgelder Unternehmen dabei unterstützen, Entwicklungsvorhaben vor Ort durchzuführen, die eben auch einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.
Wenn es um die Region Nordafrika geht, also beispielsweise Algerien, Tunesien, Marokko, das Thema der Veranstaltung hier heute, wie sieht da denn die Initiative der GIZ aus?
Ja, wir sehen große Entwicklungsbedarfe, aber eben auch riesige Möglichkeiten in dieser Region. Die Region ist sehr divers, sehr unterschiedlich, gerade eben auch durch die jüngeren politischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Transformationsprozesse. Das schlägt sich nieder in entsprechenden Rechtsprozessen, die wir unterstützen. Gleichzeitig bietet es aber auch große wirtschaftliche Möglichkeiten, gerade im Bereich der Wasserwirtschaft, im Bereich der Energiewirtschaft, in der Landwirtschaft, aber auch im Bildungsbereich, Berufsbildung unterstützen wir eben unterschiedliche Unternehmen da drin, Zugang zu adäquaten Arbeitskräften zu bekommen oder eben im Rahmen unserer Programme zu kooperieren, um vor Ort zu investieren, um vor Ort Produkte zu kaufen oder um vor Ort Projekte zu realisieren.
Also ein Problem von Wirtschaftsunternehmen in diesen Ländern ist dann, das entsprechend ausgebildete Personal zu finden, oder wie?
Ja, wir sehen bei den Unternehmen oftmals die Bedarfe, dass es schlichtweg an Informationen mangelt. Die bieten wir natürlich an, aber auch mit unseren Partnern aus den Außenhandelskammern oder unterschiedlichen anderen Initiativen. Gleichzeitig aber in der Tat qualifizierte Arbeitskräfte, Rechtssicherheit, Standards sind entsprechende Herausforderungen für viele Unternehmen. Hier unterstützen wir und hier können wir mit unseren Projekten auch tatsächlich dafür Sorge tragen, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern und sich positive Wirkungen für den wirtschaftlichen Partner, aber eben auch die lokale Bevölkerung entfalten.
Können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren vielleicht? Also wie sieht das vor Ort aus?
Ja. Vor Ort haben wir in allen vier nordafrikanischen Ländern, also in Algerien, in Ägypten, in Tunesien und in Marokko, in den entsprechenden Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft auch integrierte Experten, die quasi deutsche Unternehmen beraten können, wenn es darum geht, die Unterstützungs- und Förderprogramme der Bundesregierung besser zu nutzen. Gleichzeitig haben wir hier in Deutschland 30 sogenannte EZ-Scouts. Das sind im Prinzip Brückenbauer, die bei den deutschen Wirtschaftsvereinen, Verbänden und Kammern sitzen und deutsche Unternehmen darin beraten, wie man die unterschiedlichen Programme der Bundesregierung nutzen kann, um eben für Entwicklungsprozesse Sorge zu tragen, aber gleichzeitig auch sich wirtschaftlich zu engagieren.
Ja, das war der Carsten Schmitz-Hoffmann von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und der ist praktisch in der sogenannten Business Unit da Leiter. Das heißt also, er ist für die Kooperation der deutschen Entwicklungshilfe mit der Privatwirtschaft zuständig. Dazu kommen wir in unserer heutigen Global-Lokal-Sendung nachher auch noch gleich. Jetzt wollen wir aber erstmal mit unserem Studiogast, Herrn Peter Stein von der CDU-Bundestagsabgeordneter, auch im Entwicklungsausschuss zuständig für die Region Nordafrika, weiterreden. Und dabei geht es natürlich auch um seine Reise, die er in Tunesien jetzt praktisch hinter sich gebracht hat und heute jetzt den ersten Tag wieder in Deutschland ist und gleich bei uns im Globallokal. Herr Stein, Sie haben auch viele Projekte der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, besucht. Können Sie da einfach ein bisschen Ihre Erfahrungen und Eindrücke für uns erzählen? Was waren das für Projekte?
Ja, das waren im Kern Projekte, die sich um Wasser, Abwasser und Bewässerung drehen. Das ist also ein Kernanliegen der derzeitigen GIZ-Initiativen dort in Tunesien. Ich fange mal mit dem letztbesuchten Projekt an, weil sich das ein bisschen anschließt an das, was wir eben diskutiert haben, diese Frage kommunale Eigenverantwortung, kommunale Zuständigkeit. Die jetzige Regierung hat Bewässerungsregionen ausgewiesen, gemessen an dem, was sie an Wasser liefern können. Wir haben Wasserknappheit im Hinterland von Tunesien, was natürlich heißt, wenn ich Regionen ausweise, ich schließe auch welche aus. Also nicht alle bekommen Wasser und das führt natürlich zu Spannungen. Und ein Kernproblem bei der Vergabe dieser Region, regionalen Bewässerungsbereiche ist, dass es im Grunde kein Kataster und kein Grundbuchswesen gibt. Das ist also ein Verwaltungsproblem, wo dringend dran gearbeitet werden muss. Das haben mir alle bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Und also die Landwirte dort haben teilweise sehr kleine Parzellen, durch Erbschaftsfolge immer kleiner geworden, sehr verstückelt und keiner weiß so richtig, wem gehört es überhaupt. Der Großvater sagt immer, mach dir mal keine Sorgen, es hat schon meinem Großvater gehört, aber es ist nichts verbrieft. Und deshalb ist es ganz schwierig, da Infrastruktur reinzulegen, weil wie erhebt man eine Gebühr zum Beispiel, auf welcher Bemessungsgrundlage? Es gibt keine Flächenbewertung und alles sowas. Also da muss dringend dran gearbeitet werden. Ich glaube, dann sind sie da ganz gut aufgestellt und können auch etwas machen. Zumal sie, das kommt das zweite Projekt, das ist ein Zukunftsprojekt. Es soll eine Wasserverbindung aus dem regenreichen Norden Tunesiens, die haben also einen Wasserüberschuss, in den regenarmen Süden gebaut werden, mithilfe von deutscher Entwicklungszusammenarbeitsmittel. Und das wird eine große Aufgabe werden. Aber ich denke, das macht wenig Sinn, solange die im Süden, ich sag mal, diese Grundprobleme nicht gelöst haben und vielleicht auch an den Stellen, wo Wasser zur Verfügung steht, nicht ganz sorgfältig mit dem Wasser umgehen und andere auf gut Deutsch in die Röhre gucken müssen. Also solange diese Spannungen nicht abgebaut sind, wird es schwierig werden, über eine neue Wasserverteilung zu reden, zumal auch der Wasserpreis immer noch aus alten Zeiten fast verschenkt ist. Auch da sind Ungerechtigkeiten einfach da, denen gegenüber, die eben dieses Wasser nicht zur Verfügung haben. Das zweite Projekt war eine Olivenplantage. Da ist ein neues Bewässerungssystem in Erprobung. Das ist ein deutsches Produkt, das heißt mehrere deutsche Produkte, die zusammengeführt werden. Zum einen handelt es sich um ein Granulat, was den Boden verbessern soll und dem Boden helfen soll, Feuchtigkeit länger zu speichern und gezielter abzugeben. Das wird erprobt. Dazu gibt es einen sogenannten schwitzenden Schlauch, also einen Schlauch, der ohne, ich sag mal, nach Bedarf sozusagen an jeder Stelle in der Lage ist, Wasser abzugeben in sehr dosierter Menge. Und dazu ein drittes Produkt, das ist ein Trockenheitssensor, der in ausgesuchten Bäumen in dieser Plantage an einzelnen Blättern angebracht wird und eben genau gucken kann, ob das Blatt jetzt zu trocken wird oder feucht genug ist und sozusagen Alarm schlägt, wenn dieser schwitzende Schlauch Wasser abgeben soll. Das läuft jetzt im ersten Jahr. Wir erwarten dort wirklich sattelfeste Ergebnisse, vielleicht so in der zweiten und dritten Wachstumsperiode. Mhm. Und es lässt sich ganz gut an mit einer gewissen Skepsis, die ich seitens der Landwirte dort feststellen konnte.
Okay, und da werden quasi immer deutsche Produkte, die in Deutschland hergestellt werden oder wurden oder hier entwickelt wurden, werden jetzt dort eingesetzt.
Ja gut, das ist sicherlich ein Teil der sogenannten wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit, dass man auch versucht, Produkte auch auszuprobieren, die entweder hier sich in Deutschland oder anderswo schon bewährt haben oder die auch neu entwickelt worden sind. Und da ist einiges an Neuentwicklung dabei und ich bin mal gespannt, ob die Ergebnisse so sind, wie sich das alle wünschen.
Okay, Dann, Sie haben also diese Projekte besucht während Ihrer Reise und was haben Sie, ja ich sag mal lapidar, die restliche Zeit, was haben Sie sonst noch für Sachen besucht dort?
Naja, ich habe mich insgesamt mit 2 Gouverneuren getroffen, das ist so, ich sag mal, ein größerer Landrat. Mhm. Ich habe mit 2 Bürgermeistern reden können, also der Bürgermeister von Bizerte beispielsweise, wo wir schon drüber gesprochen haben, aber auch den Oberbürgermeister von Tunis. Mhm. Ein sehr interessanter Mensch, hat 10 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet und hat in der Schweiz studiert, also ich konnte mich ein bisschen auf Deutsch mit ihm unterhalten. Und die Gouverneure von der Region Bizerte und den Gouverneur von der Region Kairouan, das ist so eine trockene Region, der noch ein delegierter Gouverneur ist, also noch kein gewählter, der auch dort selber nicht wohnt, die Familie noch woanders hat, wo man auch schon merkt, dass da ist so eine Schwebesituation für viele da, auch gerade für die leitenden Verwaltungsmenschen, die einfach wissen, nach der Wahl sind wir wahrscheinlich nicht mehr hier. Und bewundernswert, dass gerade dieser junge Gouverneur da in Kairouan noch so viel Engagement auch an den Tag legt. Also der war richtig motiviert, für seine Region, für die er jetzt zuständig ist, etwas zu tun. Ist eine vielleicht neue Generation, die da jetzt losgelassen wird. Ja, und andere Dinge. Ja, Sie haben mich gefragt, was habe ich getan? Ja. Wir haben noch ein paar andere Projekte besucht, unter anderem ein Staudamm-Projekt, das schon aus den 50er Jahren ist, von Amerikanern damals gemacht, wo einige Mängel damals in der Bauausführung bis heute negativ wirksam sind, wo wir überlegen, ob wir da noch eine Unterstützung geben können. Und wie gesagt, ich habe mich auch mit Menschen auch wirklich auf der Straße unterhalten. Also wir hatten eine Führung durch die Altstadt von Kairouan und wir hatten einen Arabisch-Dolmetscher mit dabei, den ich mir auch mal wirklich zunutze gemacht habe. Ich habe gesagt, komm, jetzt gehen wir mal und jetzt unterhalten wir uns mal hier in der Altstadt mit den Leuten. Und egal, wo du hinkommst, die haben wirklich eine hohe Erwartung auf die Zeit nach den freien demokratischen Wahlen, auf die neue Regierung. Ich hoffe nicht, dass die Erwartungen zu hoch sind. Wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, alle Wünsche zu erfüllen, wie uns vielleicht die Zeit gegeben wird. Aber auch da ist möglicherweise die Erfahrung im Osten Deutschlands etwas Wichtiges, wenn man sagen kann, das ein oder andere lässt sich vielleicht schneller bewerkstelligen, das andere dauert eben seine Zeit bis zu einer Generation. Und ja, das ist eigentlich das, was ich unterstützen möchte.
Okay.
Ansonsten hätte ich noch die Frage, was ja auch ganz interessant ist, im Bereich Migration und Entwicklung. Es wird immer auch von der CDU gesagt, ja, also wir wollen natürlich, dass die Leute vor Ort bessere Bedingungen haben. Das sagen Sie jetzt auch. Dazu kommen wir auch gleich nochmal in Bezug auf Wirtschaftskooperation, was dabei eine Rolle spielt. Andererseits werden die Grenzen Europas dann immer weiter geschlossen und gerade auch nach der Arabischen Revolution war es so, dass viele junge Leute, gut ausgebildete Leute nach Europa wollen und wollten. Es ist nun in der Entwicklungszusammenarbeit so, dass viele, viele Potenzial auch gesehen wird in der sozusagen Rücküberweisung von Mitteln, von Geld durch die Familienangehörigen, die in Europa sind. Sehen Sie da eigentlich auch irgendwelche Chancen, dass praktisch junge Leute, gut ausgebildete junge Leute nach Europa kommen? Beispielsweise so, wie das jetzt innerhalb Europas stattgefunden hat. Es gibt auch große Jugendarbeitslosigkeit in Tunesien. In Spanien auch, da gibt es dann jetzt Möglichkeiten für spanische junge Leute hier eine Berufsausbildung zu machen, vorübergehend. Und sehen Sie da nicht auch im Sinne der EU-Nordafrika-Kooperation Möglichkeiten, solche bilateralen oder auch regionalen Projektpartnerschaften, Kooperationen in dem Bereich Migration zu ermöglichen?
Also da rennen Sie bei mir eigentlich offene Türen ein, weil das auch ein Thema gewesen ist, was wir vor Ort besprochen haben. Passt vielleicht mehr nachher zu dem Wirtschaftsthema, aber nur mal ein Beispiel genannt. Wir wollen ja auch wirtschaftliche Kooperation geben, weil wir wissen, wir kriegen nur eine nachhaltige, positive Entwicklung in diesen Ländern hin, wenn dort auch Wirtschaftswachstum stattfindet. Die Tunesier sagen selber, wir brauchen 7%, um ungefähr in die Richtung zu kommen, unseren Menschen mal irgendwann diesen Wohlstand anbieten zu können, den sie erwarten. 7% Wachstum. Zum Vergleich, Deutschland müht sich so um die 2%. Tunesien hat momentan 5%. Aber dazu braucht es wirklich auch Unternehmensansiedlung, es braucht Unternehmensengagement. Das wollen wir unterstützen, auch über die Arbeit der EZ, also Entwicklungszusammenarbeit. Und da kommt gerade dieses Bildungsthema ein. Tunesien hat, wie gesagt, ein gutes Schulsystem, aber sie haben eine vergleichsweise schlechte berufliche Ausbildung. Mhm. Und wenn ich als deutsches Unternehmen beispielsweise etwas liefere, Windenergieanlage zum Beispiel, habe ich vor Ort kein geschultes Personal, um 10 oder 20 Jahre Garantiegewährleistung beispielsweise dem Kunden auch garantieren zu können. Also muss ich Personal hier in Deutschland ausgebildet vor Ort mit runterbringen. Da habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache das mit deutschem Personal. Wir wissen, Fachkräftemangel könnte eng werden irgendwann. Wir können aber natürlich auch den Weg gehen und sagen, dass ich aus den Zielländern, wo ich etwas hinliefere, zum Beispiel Marokko oder Tunesien, sage, ich hole mir junge Leute her, bilde die hier aus, 3-4 Jahre in unserem System und das ist dann mein Personal vor Ort. Das ist sicherlich ein sehr interessanter und wichtiger Weg für beide Seiten. Gleichwohl ist es natürlich so, wir werden die Problematik in Nordafrika oder Afrika insgesamt nicht lösen können damit, weil wir haben einfach ein Bevölkerungswachstum da, das ist immens. Wir haben Staaten in Afrika, wo die Frauen 6 bis 8 Kinder bekommen, heute noch. In Tunesien hat sich das gerade ein bisschen verändert. Die sind also von ehemals fast 4 Kindern pro Familie runtergekommen auf momentan fast wie in Frankreich 2,1. Also das ist ein. Aber sie schleppen jetzt momentan 30% Bevölkerung unter 20 Jahre, die jetzt in Ausbildung müssen. Mhm. Und das ist jetzt ad hoc eben etwas zu lösen und eine Lösung anzubieten. Und das kann nur bilateral gelingen, teilweise hier etwas zu machen, vielfach aber auch vor Ort eben Arbeitsplätze zu schaffen, Ausbildungsplätze zu schaffen.
Haben Sie schon gesagt, das ist ein wichtiges Thema für Sie.
Ja.
Da in meinen Augen passt das nicht so ganz zu den Grundsätzen von der CDU, von der Richtung, die geht, zusammen. Wie wollen Sie sich da innerhalb Ihrer Partei da irgendwie Gehör verschaffen? Weil Sie sagen, das ist ein wichtiges Thema, muss ad hoc irgendwie oder so schnell wie möglich was passieren. Wie wollen Sie da möglichst schnell einen Fortschritt schaffen?
Ich weiß nicht, von welchen Grundsätzen der CDU Sie jetzt reden. Also wenn ich die Grundsätze, die ich für mich zugrunde lege und die auch ausschlaggebend waren, in dieser Partei mal Mitglied zu werden, das sind christliche Werte. Mhm. Da ist die humanitäre Leistung für mich ganz oben und Menschenrechte stehen ganz oben. Dass die nicht immer überall auf der Welt gleichermaßen gewährleistet werden können und wir auch nicht überall hingehen können und helfen können, das ist selbstverständlich. Aber wo wir helfen können und wo wir es tun wollen, und die Bundesregierung, das hat ja der Staatssekretär eingangs gesagt, legt einen Fokus, einen Schwerpunkt wirklich auf Nordafrika in dieser Legislatur. Mhm. Und ich bin nun zuständig in meinem Ausschuss dafür, ganz konkret. Also will ich auch ganz konkret da etwas dazu beitragen, dass das, was ich als Grundsatz für mich mitnehme und auch in der CDU, dass ich das vor Ort auch tatsächlich etwas bewirken kann. Und ich nehme auch gerne mit etwas hier in meinen Wahlkreis immer wieder zurück. Und wenn es mir gelingt, bilateral Lösungen mit anzuschieben und etwas Gutes zu tun in den 3 Jahren, die ich jetzt noch habe bis zur nächsten Wahl, dann ist es mir das allemal wert, mich dafür einzusetzen.
Na, was ich oder was der Felix vielleicht meint, ist auch, wenn Sie jetzt einen Sozialpolitiker von der CDU fragen oder auch jemand anders, also der so menschenrechtlich anscheinend gut eingestellt ist wie Sie, dann hört man das ähnlich. Aber wenn Sie einen Innenpolitiker der CDU fragen, dann werden doch da versucht, solchen Bemühungen auch Bemühungen der deutschen Wirtschaft dann Steine in den Weg zu legen, denke ich mir. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also dass es da im Innenpolitikbereich doch auch Menschen in der CDU gibt, wenn wir ehrlich sind, die sowas eher nicht wollen. Also vielleicht ändert sich das langsam. Also,
wenn wir ehrlich sind, gibt es die wahrscheinlich in allen Parteien, ich sage mal in fast allen Parteien. Das hat jetzt nichts mit der CDU an sich zu tun und wir dürfen auch nicht eins vergessen, wir nehmen momentan so viele Menschen auf wie noch nie. Also das hat sich verfünffacht fast und wir erwarten, dass es noch mehr wird. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung unserer einheimischen Bevölkerung gegenüber, aber auch den Migranten, die hier schon bei uns leben, gegenüber, ich sag mal, sorgfältig damit umzugehen, mit den Ressourcen, die wir anbieten können. Es bringt uns ja überhaupt nichts, wenn wir, ich drücke mich jetzt mal ein bisschen drastisch aus, wenn wir uns hier Flüchtlinge, Asylantragsteller auf Halde legen, aber sie nicht wirklich so behandeln können, wie wir uns das gerne wünschen, wenn auch Verfahren zu lange dauern. Also die Asylbewerber, jeder hat einen Anspruch in Deutschland auf ein faires und gerechtes Verfahren. Das muss gewährleistet werden. Ich bin völlig bei Ihnen, dass man sagen, wenn da tatsächlich noch etwas mehr gemacht werden muss, dann ist das eine Aufgabe von allen. Und momentan haben wir eine große Koalition. Ich glaube, wir sind nicht die Schlechtesten in Europa, was den Umgang mit der Flüchtlingssituation betrifft. Also Deutschland ist da eigentlich ein guter Partner.
Was ich auch meine, ist dann vielleicht beispielsweise, ist es so, dass Flüchtlinge noch nicht gleich arbeiten können und da eine andere Regelung vielleicht zustande kommen kann. Wenn man auch darauf aus ist, beispielsweise aus den Ländern dann so eine Ausbildungsinitiativen zu starten. Sie haben gerade auch von Unternehmen angesprochen, aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Deutschland, die in den Ländern schon lange investieren. Auch von der guten Ausbildung beispielsweise in Tunesien profitieren, das allerdings noch besser werden muss. Welche Unternehmen. Sie haben auch in der letzten Woche praktisch eine Veranstaltung mit der Industrie- und Handelskammer in Rostock hier in Rostock gemacht. An welche Unternehmen denken Sie da so, die dann auch die Chance ergreifen sollten, in Nordafrika zu investieren oder aktiv zu werden?
Also die Bandbreite in Nordafrika, speziell in Tunesien, ist ja schon relativ breit aufgestellt. Und ein Wachstumsmarkt wird auf jeden Fall die erneuerbare Energie, speziell die Windenergie sein. Die jetzige tunesische Regierung hat ein Ziel ausgerufen, 3,7 Gigawatt installierte Leistung in den nächsten Jahren dort zu realisieren. Da sind momentan, soweit ich gehört habe, in allererster Linie spanische und französische Firmen besser in den Startlöchern. Da kann man was dran ändern. Da würde ich durchaus aus eigenem Interesse hier aus Rostock heraus auch durchaus sagen, da sollte man was dran ändern. Und ich beabsichtige durchaus, da auch die Kontakte, die ich jetzt aufbauen konnte, unten auch zu nutzen. Zweiter Bereich ist Ingenieurdienstleistungen. Die Hafenwirtschaft leidet ein wenig an maroden Strukturen. Also gerade im Hafenbereich ist Ingenieurdienstleistung sicherlich gefragt, auch Expertise. Aber auch in der Landwirtschaft. Ja, also das Thema Bewässerung ist ein Thema, Saatgut ist ein Thema, also trockenheitsresistentes Saatgut ist ein Thema. Also da haben wir auch hier gute Produkte anzubieten, Kartoffeln, die trockenheitsresistent sind zum Beispiel, fallen mir ein. Ja, und so weiter.
Ja, und ein weiteres Beispiel von einer Firma aus der Region Rostock, das ist die Firma Krüger Solarlight. Da hat sich der Falk mit wem hast du dich da unterhalten?
Mit dem Herrn Krüger.
Mit dem Herrn Krüger, ach, wie könnte es anders sein?
Wo investieren Sie denn bereits als Unternehmen weltweit?
Gut, also es ist mehr, dass wir uns engagieren. Wir engagieren uns sehr in Südostasien, aber auch auf der arabischen Halbinsel, und Nordafrika und Südeuropa sind so die Länder, in denen wir uns vorwärts bewegen, wo wir gerne Projekte machen möchten. Allerdings investieren wir nicht in dem Sinne, dass wir Kraftwerke für uns selber bauen, sondern wir bauen natürlich für Kunden. Also wir sind ein Hersteller von Komponenten und ein Unternehmen, was fähig ist, solche solarthermischen Kraftwerke zu errichten.
Worum geht es denn dabei dann?
Wenn man das mal vereinfacht sagt, wir fangen die Sonne ein, die direkte Einstrahlung, und wandeln dann Wasser in Dampf. Und mit dem Dampf beaufschlagen wir entweder eine Turbine, um Strom zu erzeugen, oder wir machen Dampf direkt für industrielle Prozesse, zum Beispiel Brauereien, Molkereien, Papierindustrie, chemische Industrie, Öl.
Also Sie stellen nicht nur, wie man das von der Photovoltaik kennt, Strom her, sondern nutzen Prozesswärme auch. Welche Möglichkeiten haben Sie denn dabei noch? Sie haben einige Beispiele gerade genannt, aber vielleicht noch mehr?
Also erstmal ein ganz großer Unterschied natürlich. Photovoltaik nutzt den photoelektrischen Effekt, das machen wir gar nicht, sondern wir nehmen die direkte Einstrahlung, also die Wärmeeinstrahlung, und konzentrieren die so stark auf, dass wir eben Temperaturen von 400 Grad Celsius und mehr herstellen. Also ein rein thermischer Prozess. So, und dieser Dampf, der kann dann nachher genutzt werden, um Strom zu machen und dann die guten Wirkungsgrade von Turbinen auszunutzen. Aber das ist was ganz anderes als die Photovoltaik.
Wie hoch ist denn dann so ein Wirkungsgrad?
Das ist, ich sag mal, abhängig von der Anlagengröße, aber typischerweise liegt der Wirkungsgrad so bei 30%.
Sie stellen Anlagen in Größe von 2 bis 50 Megawatt her oder liefern da die entsprechenden Komponenten. Was haben Sie denn in der nordafrikanischen Region vor?
Also wir engagieren uns schon seit vielen Jahren, beispielsweise in Tunesien, informieren über die Technologie und würden uns natürlich freuen, wenn diese deutsche Technologie dort auch irgendwann zum Einsatz kommt. Bislang ist das eben in Tunesien noch nicht der Fall. In Algerien gibt es erste Anlagen, in Marokko gibt es erste Anlagen. Das sind allerdings dann Großkraftwerke, über 50 Megawatt. Und damit haben wir als Mecklenburger Unternehmen nicht so viel am Hut. Wir bauen eben die Einheiten unter 50 Megawatt, wo wir uns auch von versprechen, dass es davon einen viel höheren Bedarf gibt.
Sie nutzen auch die Nähe zum Wasser, indem Sie Brackwasser und Seewasser in Trinkwasser umarbeiten. Gibt es da nicht Projekte in Nordafrika, die das genau auch wollen?
Davon gehen wir aus. Das ist dann wieder, wenn Sie so wollen, eben dieser Prozesswärmeteil, nicht der Kraftwerksteil. Und da arbeiten wir an einem Verfahren, wo wir sehr kostengünstig durch Verdampfung eben Trinkwasser herstellen wollen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch für kleinere Gemeinden und Hotelanlagen eine interessante Alternative wird, weil man eben die Energie direkt von der Sonne bezieht und keinen weiteren Strom da benötigt.
Also ist es doch so, dass Sie vielleicht eher für kleinere Bereiche dezentrale Lösungen anstreben, wenn man jetzt eine größere Region betrachtet, oder doch lieber ein größeres zentrales Werk bauen wollen?
Nein, definitiv dezentral. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass auch ein Hotel braucht zwischen 1 und 2 Megawatt elektrisch, um die Versorgung sicherzustellen. Und das sind schon Einheiten, die relativ groß sind. Ein Großkraftwerk, was eine ganze Stadt versorgt oder riesige Industriekomplexe, das ist sicherlich nicht der Bereich, in dem man unsere Technologie nutzen würde. Da würde man auf andere Unternehmen zurückgreifen, die eben auch größer bauen können, ganz andere Bauvolumina drehen können. Dafür sind wir als Mecklenburger Unternehmen dann doch ein bisschen zu klein.
In welchen Größenordnungen spielt sich das denn ab, also im Euro-Bereich jetzt?
Also ich sag mal, normalerweise reden wir von einer häufig nachgefragten Größe zwischen 5 und 10 Megawatt. Und das ist dann sehr abhängig von dem jeweiligen Land, in dem wir uns bewegen. Und dann, das heißt, das Investitionsvolumen liegt irgendwo zwischen 17 und 30 Millionen Euro.
Der Herr Krüger von Krüger Solarlight Falk hat sich mit ihm unterhalten. Es geht um Investitionen in Afrika zur Stromgewinnung mit Hilfe von Solaranlagen, die Solarthermie verwenden. Genau.
Ja, Herr Stein ist immer noch unser Studiogast. Wir sind leider schon knapp vor Ende unserer heutigen Global-Lokal-Sendung. Aber Herr Stein, was haben Sie eigentlich, Sie haben vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wo Sie wirtschaftliche Kooperationen, in welchen Bereichen Sie mit Tunesien sehen? Haben Sie, wenn Sie zuständig sind für Algerien und für Marokko, da ähnliche Bereiche dann im Blick? Oder ist das sozusagen ganz anders, weil die Gesellschaft anders ist?
Also die Gesellschaften sind nicht vergleichbar nach meiner jetzigen Übersicht und natürlich auch die Strukturen in den Ländern, auch das, was momentan die Regierungsform betrifft, sind sehr stark unterschiedlich. Deshalb habe ich mir vorgenommen, wirklich Step by Step ein Land nach dem anderen mir wirklich intensiv anzugucken, mir ein möglichst gutes Bild davon zu machen. Und ich habe mit Tunesien angefangen und ich glaube, das war nicht die schlechteste Entscheidung. Da ist wirklich eine sehr aufgeschlossene, sehr erwartungsfrohe junge Bevölkerung, die Hand sehr deutlich zu Europa, aber insbesondere auch zu Deutschland ausstreckt. Und deshalb bin ich doch gerne hingereist.
Und wo geht's jetzt als nächstes hin, wenn ich gleich mal fragen darf? Was haben Sie, welches Land planen Sie als nächstes zu bereisen in Nordafrika dort?
Ja, also das nächste wird voraussichtlich ein Kombi sein zwischen Mauretanien und Marokko, weil Mauretanien per Flugzeug über Marokko am besten zu erreichen ist, dann packe ich das zusammen. Mhm. Wird irgendwann so gegen Weihnachten sein. Und Algerien muss ich mal gucken, also irgendwann nächstes Jahr. Es kann aber sein, dass ich das im Rahmen einer anderen Delegation mit anderen zusammen dann bereisen kann, weil man hat natürlich auch vom Zeitbudget her nicht unendlich viel Zeit, solche Reisen zu machen und macht ja auch noch Arbeit in Berlin und hat eine Familie und einen Wahlkreis und ab und zu mal eine Stunde bei Global Radio, bei Radio Loro.
Ansonsten fahren Sie aber noch jetzt woanders hin und nutzen die Sommerzeit, also eigentlich auch Urlaubszeit, um weitere Leute in Europa auch kennenzulernen.
Ja, also es wird auch noch diesen Sommer, Spätsommer nach Serbien und Bosnien gehen. Das ist im Rahmen der Parlamentariergruppe. Das ist eine Informationsfahrt, weil Serbien ja insbesondere auch nachfragt, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und da wollen wir uns ein Bild machen. Wir werden vorher in Österreich wahrscheinlich Stopp machen und uns mit den österreichischen Kollegen mal unterhalten über ihre Sicht auf die Dinge, weil die Österreicher historisch schon einfach eine ganz andere Beziehung zu Serbien haben und sicherlich auch eine gute Information uns geben können.
Ansonsten würde ich sagen, dass wir noch ein Schlusswort haben für Sie in Bezug auf die Region Nordafrika, wie Sie sich das perspektivisch auch beispielsweise zum Ende Ihrer Bundestagsabgeordnetenzeit vorstellen wollen.
Ja, ich hoffe, dass zum einen meine Bundestagsabgeordnetenzeit nicht ganz so schnell zu Ende geht, sondern dass ich das, was ich angefangen habe, auch wirklich zu Ende bringen kann. Wie viel Zeit ich dafür brauche, weiß ich natürlich nicht, wäre Kaffeesatzleserei. Aber ich würde mich freuen, wenn ich danach trotzdem noch so viele auch freundschaftliche Beziehungen darunter habe, dass ich auch bis ins hohe Rentenalter gutes Vergnügen habe, darunter zu reisen, nette Menschen anzutreffen, denen es dann hoffentlich so gut geht wie uns hier in Deutschland.
In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie ein Brückenbauer sind, anscheinend zwischen auch der nordafrikanisch-arabischen Welt und der Ihrer christlichen Partei, dann ja auch der CDU, die dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf, ich sag mal, uns in Deutschland, auch vor allen Dingen in der Region Rostock-Mecklenburg-Vorpommern haben, kann und haben wird.
Also die CDU hat eine insgesamt sehr hohe Affinität zu Afrika. Ich möchte kurz einwerfen, dass der Afrika-Beauftragte Herr Noke von der CDU ist und die Ausschussvorsitzende Frau Wörl auch von der CDU. Also wir sind da sehr breit aufgestellt und ich freue mich, in diesem großen Team dabei sein zu dürfen.
Ja, Felix, das war's heute.
Das war's mit dem Globallokal. Unser Gast war Peter Stein. Wir sagen danke, dass Sie da waren, dass Sie sich Zeit genommen haben, so kurz nach der Reise gleich hier bei uns ins Studio zu schneiden. und hoffen, nach der nächsten Reise schauen Sie wieder bei uns vorbei. Wir würden uns freuen.
Frisch sind die Emotionen am besten rüberzubringen. Danke für die Einladung.
Bitte, bitte.
Das Global Lokal wird ermöglicht durch großes ehrenamtliches Engagement und auch die finanzielle Unterstützung der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung sowie von Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst.